Die Umfrage vergleicht die Jahre 2020 und 2022. Im Lockdown hat jeder fünfte Mann gesagt, er zocke mehr als vor Corona, und jetzt ist es noch immer jeder achte Mann. Bei den Frauen war es nur jede achte im Lockdown und jetzt nur noch jede 13. Spielerin. Woher kommt denn dieser Unterschied zwischen Frauen und Männern Ihrer Ansicht nach?
Der Unterschied liegt darin ja begründet, dass Frauen oft ja Gelegenheitsspiele spielen und nicht die Strategie- und Taktikspiele, in die man sich 3 oder 4 Stunden auch dann rein vertiefen muss.
Was Männern und Frauen ja gemeinsam ist, wir sind nicht einfach so wieder zurück auf dem Vorpandemiestand. Worauf führen Sie das denn zurück?
Naja, wenn man dann erstmal ja was kennengelernt hat, was einem Spaß bringt. Spiele sind ein Dialog mit der Welt und die Welt hat sich mit mehreren Konflikten weiterentwickelt. Und so ist es auch so, dass Spiel immer wieder eine Einladung ist, sich auch mit diesen Problemen dieser Welt zu befassen oder eben von ihnen auch sich ja wegzubewegen, zu entfernen, um eben mal was anderes Schönes zu erleben und nicht immer nur Tagesschau gucken zu müssen.
Klar. Ich meine, ich kenne das auch, wenn ich irgendeine Netflix-Serie anfange zu gucken, dann ist es in der ersten Folge, dass mir noch total egal ist, welcher Ausschuss von wem geführt wird und ob irgendein Präsident dadurch entmachtet wird oder nicht. Wenn ich am Ende der Staffel angekommen bin, dann klebe ich da dran. Also das ist schon extrem. Und bei Spielen ist das natürlich auch sowas. Also können Sie das ein bisschen erklären, was da im Hirn passiert, wenn wir spielen, egal ob jetzt digital oder analog?
Also wenn wir spielen, dann haben wir ja oft eben einen Bezug auch zu den Personen, wenn es dann halt ein narratives Spiel ist. Das haben Sie so gerade verglichen mit den Netflix-Serien. Wenn die Spiele so aufgebaut sind, dass wir Bezug, einen emotionalen herstellen können, dann wollen wir auch wissen, wie es weitergeht und ob da jemand halt seine Herausforderung gemeistert bekommt, die Prinzessin befreit oder Präsident wird oder was auch immer. Oder ne? Also da gibt es ja immer wieder bestimmte Settings, bestimmte Stories, die uns dazu bringen, dass wir auch wirklich das Ende gerne erleben wollen. Gibt es jetzt das Happy End oder was passiert denn da? Ansonsten muss man aber auch noch obendrauf halt sagen, dass sich die Geschäftsmodelle der Gaming-Anbieter natürlich verändert haben. Früher hat man ein Spiel gekauft, das hat man durchgespielt und das war zu Ende, wie bei den Brettspielen. Da hat man irgendwie mal eine Stunde Spielspaß und dann ist Spielschluss. Aber das Geschäftsmodell hat sich dahin ja verändert, dass wir jetzt Free-to-Play in ganz vielen Mobile-Games halt sehen und auch immer in immer mehr Online-Games. Dass es dort kein definiertes Spielende gibt, sondern dass ich dann immer wieder motiviert werde, doch mehr Lebenszeit und mehr Konzentration auch in das Thema, was mich interessiert, rein zu investieren. Und das ganze Geschäftsmodell hat sich dahin komplett verändert, dass ich also kontinuierlich Einnahmen versuche zu generieren und dann die Leute wieder bei der Stange zu halten, auch im Gaming-Bereich.
Ja, das sind natürlich auch die digitalen Spieleverlage stark im Vorteil. Und das haben Sie ja schon angesprochen, man möchte nicht immer nur Tagesschau gucken. Die aktuellen Krisen, die Pandemie ist ja immer noch nicht vorbei, wir wissen nicht, was der Herbst bringt. Wir kriegen die Klimakrise so langsam zu spüren. Der Ukraine-Krieg dauert jetzt auch schon ein halbes Jahr an. Die führen natürlich dazu, dass wir auch so eine Fluchtmöglichkeit suchen und brauchen. Ist ja irgendwie auch menschlich. Ist das denn etwas, wo Sie sagen, an einer bestimmten Stelle beginnt hier auch eine potenziell gefährliche Sucht, gerade wenn natürlich solche Trigger auch absichtlich da reingebaut werden?
Ja, also das muss man natürlich schon auch eingestehen. 3% der Menschen, die auch sonst halt suchtgefährdet sind, sind auch bei Computerspielen, bei diesen Geschäftsmodellen doch auch dabei, vielleicht irgendwie ein bisschen Kontrolle über ihr Leben zu verlieren. Deshalb ist es wichtig, dass eben Mitspieler aufpassen, dass Eltern aufpassen, dass das Thema Medienkompetenz nach vorne getragen wird. Wie bei allen schönen Dingen des Lebens, ob wir zu viel Zucker essen, ob wir zu viel Alkohol zu uns nehmen, auch Computerspiele sind ähnlich positiv bei uns erstmal besetzt. Und wenn wir zu viel des Guten halt machen, gibt es irgendwann negative Wirkungen. Und die muss man natürlich im Blick haben und unter Kontrolle kriegen.
Wenn wir diese Zerstreuung suchen, und ich habe ja gesagt, das ist durchaus menschlich, das ist voll okay. Was würden Sie denn persönlich empfehlen? Wo ist die Ausgewogenheit zwischen Abschalten und dann vielleicht auch noch ein bisschen was fürs Hirn an anspruchsvoller Unterhaltung zu bieten am besten? Bei Netflix, bei Fortnite oder bei Mensch ärgere ich dich nicht?
Alles drei ist wichtig. Bei Mensch ärgere dich nicht sehe ich den Angstschweiß und die Emotionen der Person direkt vor mir. Das Miteinander, die Sozialisation, das familiäre Gemeinschaftserlebnis mit echten Menschen ist ja ganz wichtig herzustellen. Also da muss ich als Ludologe sagen, analoges Spielen ist eine ganz wichtige Basis in der ganzen Kindheitsentwicklung, in der Jugendphase. Natürlich, nach der Pubertät geht es eben verstärkt in die digitale Spielephase. Und da muss man einfach halt ja ein bisschen halt auf eben natürlich Zeit und auch Inhalte und sowas als Eltern auch achten. Aber das ist ein ganz normaler Schritt und ich denke mal, das kann jeder so nachvollziehen. Auch man spielt ja als Kind was anderes als jetzt als Erwachsener.